HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Der Mann, der mir zugeschaltet ist an diesem Sonntagmorgen, hat vielleicht schon seinen Schlafanzug, wenn er denn dann einen trägt, gegen die Jogginghose und Joggingschuhe heute Morgen eingetauscht. Hajo Schumacher, guten Morgen.
Schon guten Morgen. Ja, der echte Profi hat die Joggingklamotten natürlich schon an.
Abends, wenn er sich hinlegt.
Ja, natürlich. Um morgens Salz zu sparen. Dann riecht man auch schon gleich so, als hätte man was getan.
Lecker. Deutschlands bekanntester Freizeitsportler weiß natürlich, wie Sporttaschen riechen. Damit sind wir gleich beim richtigen Thema, denn wir werden heute im Laufe des Sonntags darüber reden, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Die, die laufen und die, die noch nicht laufen. Und unter ihrem Pseudonym Achim Achilles schreiben sie ja für den Spiegel nicht nur die Laufkolumne, sondern eben auch Bücher, beschäftigen sich mit allem, was Muskelkater macht, und ihr neuestes Buch liegt vor mir, Sehnen lügen nicht. Riecht Ihre Sporttasche, Herr Schumacher?
Ich gestehe, ich habe keine klassische Sporttasche mehr, seitdem ich nicht mehr dem Mannschaftssport fröne. Ich habe lange Handball gespielt und da hat mir der Orthopäde irgendwann kurz vor der Midlife-Crisis gesagt, dass das keine gute Idee ist, es sei denn, man möchte so mit Mitte 50 zwei neue Kniegelenke. Das wollte ich nicht so dringend, deswegen habe ich die Sporttasche eigentlich abgeschafft und renne tatsächlich, ich schlafe nicht drin, ich schwöre, aber ich renne entweder von zu Hause los oder setze mich total unökologisch kurz ins Auto, um in den Berliner Grunewald zu fahren und dann von da loszurennen. Ja, und jetzt sagt meine Frau, ich solle doch bitte was drunter legen, wenn ich zurückkomme und mich in den Fahrersitz völlig entkräftet plumpsen lasse, weil der Sitz würde so riechen wie eine Sporttasche.
Bah!
Und jetzt sitze ich immer auf Einkaufstüten, was auch ein entwürdigendes Bild ist, aber man sieht es ja nicht.
Wenn ich meinen Wagen aus der Werkstatt abhole, ist da immer so eine Art Schutzfolie auf dem Sitz gegen dieses Motoröl. Das könnte ich Ihnen doch mal zusenden und Ihre Frau wäre vielleicht glücklich.
Ja, oder Sie senden mir das Motoröl zu, um den Geruch zu übertünchen. Nein, unser Auto ist schon sehr alt und das gehört irgendwie auch ein bisschen dazu, so olfaktorische Patina, das muss so.
Gibt es Morgen- und Abendläufer? Ich habe Nachbarn, die rennen im Dunkeln durch die Straßen und Sie sind ja offensichtlich der frühe Vogel. Warum laufen Sie morgens?
Das hat mehrere Gründe. Erstens, altersbedingt habe ich zum ersten Mal sowas wie Lust am Frühaufstehen. Das war so in Studentenzeiten, bedeutete das 14
senile
Uhr.
Senile Bettflucht.
Senile Bettflucht. Mein großer Sohn kann das auch noch wunderbar, was mich inzwischen auf die Palme bringt, wenn der so um 14.30 Uhr am Sonntag das erste Lied lüpft. Hätte ich rein theoretisch schon mehrere Marathons hinter mir. Nee, ich finde es morgens großartig, weil erstens, ich weiß nicht, ob das statistisch nachvollziehbar ist, aber morgens ist das Wetter besser. Ich finde, es trübt sich über den Tag. Ja.
Komm als Läufer, man hat es doch dann einfach hinter sich, jetzt hier nicht die ganze Wetternummer hochziehen.
Nein, und das hinter sich hat auch was für sich.
Ja, das hinter sich hat auch was für sich.
Dieses Gefühl, so du kannst den Rest des Tages, kannst du sündigen, lumpen, alles machen. Du hast irgendwie die ersten 800 Kalorien schon verbimmelt und dann schmeckt das Bier zum Grillen auch gleich viel besser, als wenn man dann so schlechtes Gewissen hat und denkt, oh, um 19 Uhr muss ich nochmal los. Das quält einen den ganzen Tag und dann vor allem die Frage Stirnlampe oder nicht. Ne? Ich finde das sehr entwürdigend, Menschen, die mit so Grubenlampen durch die Gegend rennen. Sieht echt albern aus. Und dazu noch Männer in Strumpfhosen, so ein bisschen auf wild gecheckt. Nee.
Also irgendwie so richtig sexy ist der Sport nicht. Das merke ich jetzt schon nach den ersten 5 Minuten.
Sagen
man sitzt
wir mal
auf
so,
Plastik.
Für Spezialisten.
Wir haben einiges zu besprechen über Lauf-Apps, warum es eben diese zwei Arten von Menschen gibt, die Läufer und die Nichtläufer. Und vieles davon gibt es natürlich als Antwort in Ihrem Buch Sehnen lügen nicht. Aber ob aus mir noch eine ambitionierte Läuferin werden kann, das klären wir gleich mit Hajo Schumacher, unserem Gast heute an diesem Sonntagmorgen. Mein Gast ist heute Hajo Schumacher, auch bekannt als Achim Achilles. Der Mann läuft leidenschaftlich gerne und jeder, der Laufschuhe auch im Regal hat, besitzt bestimmt auch seine Laufbücher, kennt seine Kolumnen und mittlerweile muss Hajo Schumacher in seinem Auto oder auf seinem Autositz Plastiktüten ausbreiten, weil seine Frau behauptet, nach dem Laufen würde er so schwitzen, dass der Autositz mittlerweile nach Laufschweiß riecht. Lieber Achim Achilles, warum wollen Läufer eigentlich verbissen und so verbissen immer gewinnen? Zähnen. Ich habe das Gefühl, die kneifen immer die Zähne zusammen. Die wahren Lehren im Leben zieht man doch eigentlich aus den Niederlagen.
Ich hätte es nicht schöner sagen können. Dummerweise ist das jetzt so die Vernunftsperspektive. Es gibt aber auch die Emotionalperspektive und die will natürlich gewinnen. Insbesondere bei Männern, die die beste Zeit ihres Lebens eigentlich schon hinter sich haben. Also im Job läuft es nicht mehr so, Beziehung auch. Die Kinder gucken, also sagen immer, Mutti, Mutti, wer ist der stinkende Mann im Flur? Und dann will man noch mal einmal so seinen Kollegen und der ganzen Welt zeigen, was man so drauf hat und trainiert bis zum Wadenbeinbruch. Und dann kommt trotzdem wieder irgend so ein durchtrainierter 70-Jähriger und grinst einen auf den letzten 400 Metern beim Überholen so ganz lässig an. Und man denkt sich, boah, wenn ich könnte, würde ich dich jetzt einholen und dir den Hals umdrehen, aber da ist er auch schon schneller.
Wie lange hält er denn an, dieser Niederlagenschmerz, der ja auf mehreren, wie ich gerade merke, Ebenen bin? Und Sie kokettieren natürlich immer auch schön mit Ihrem Alter. Dem jetzt nicht widersprechen, aber wie lange, ich weiß, dass Sie darauf hoffen, aber wie lange hält er an, dieser Schmerz einer Niederlage nach einem Wettkampf?
Die Frage, ist man ein additiver Schmerztyp oder ist man eher so ein situativer Schmerztyp? Der additive Schmerztyp, der sammelt Schmerzen. Also über die Jahre wird man dann immer bitterer und böser und rechnet. Und vielleicht könnte ich in der Altersklasse, wenn ich jetzt eine Frau wäre und 85, dann könnte ich mit meiner Zeit Erster werden. Ich habe für mich eine ganz, ganz große und ich sage das jetzt wirklich ohne jede Ironie, eine wirklich fundamentale Entscheidung getroffen. Seit 2 Jahren trete ich bei keinen Wettbewerben mehr an, weil ich festgestellt habe, es bestimmt mein Leben auf eine Art und Weise, die meine Frau, Psychologin, für etwas besorgniserregend hielt. Weil, wenn ich weiß, am nächsten Wochenende ist wieder irgendein Wettlauf, den kein Mensch interessiert. Ja, irgendwo
ehrlich
die
gesagt,
10
auch
Kilometer
die Kollegen
von
nicht, ne?
Naja, so ein Finisher-T-Shirt, wo drauf steht Erster, das finden die Kollegen schon ziemlich beeindruckend, auch wenn sie es nicht so zeigen können. So, also die Entscheidung war keine Wettkämpfe mehr, weil am Dienstag fängt man an, schlechte Laune zu kriegen, man hat zu wenig trainiert. Am Mittwoch fängt man mit Ernährungsterror an, ernährt sich nur noch von so Eiweißshakes und gibt ganz komische Geräusche und Gerüche von sich. Am Freitag stellt man dann die großen Ausrüstungsfragen und denkt, ja, ausgerechnet für diesen Waldboden habe ich eigentlich nicht die richtige Sohle, rennt doch mal schnell los und kauft für teuer Geld irgendwelche Schuhe, die weder farblich noch sonst passen, um dann am Sonntagmorgen mit ganz viel Stressdurchfall, weil man zu viel Magnesium gefrühstückt hat, am Start zu stehen. Ja, ich sag, wie es ist. So, und dann kommst du ins Ziel und denkst dir, wieder nicht. Ja? Alles praktisch minutiös, von der Ausrüstung bis zur Ernährung, auf den Punkt hingetimt.
Aber irgendwo in diesem Plan, man ja auch mal sagen, gibt es doch einen Fehler. Wo kann man denn dann noch
schrauben? Die Erwartungen sind zu groß. Und zweitens, und das war mein Fehler, diesen ganzen Wettbewerbskram, den Menschen wie wir ja im Beruf und auch sonst immer mit uns so rumtragen, den jetzt noch mit in die Freizeit zu nehmen und da dem gleichen Quatsch hinterher zu hecheln wie im Berufsleben, totaler Unsinn. Seitdem ich keine Wettkämpfe mehr läufe, habe ich keine Verletzungen mehr. Ich bin genauso fit. Dieser ganze Stress sonntags morgens um 8:30 irgendwo im tiefsten Brandenburg mit 100 anderen Verstrahlten an so einer Startlinie zu stehen, die irgendjemand da in den Waldboden gekratzt hat. Das ist eine Weile ganz lustig, weil es bizarr ist, aber ich stelle fest, es hat mein Leben eher beschwert als erleichtert. Ich will nicht zu groß werden, aber es hat sich jetzt so eine Zen-Phase in meine Lauferei geschlichen.
Hör mal, hätten Sie gewonnen, würden wir dieses Gespräch so führen?
Dann würde ich natürlich erklären, was das Kenianische in mir ist. Ja, dieser Hunger, dieser Wille, diese unfassbare Ausdauer, Kraft und so habe ich aber nicht. Ich bin absoluter Durchschnitt. Und wenn ich aber das Gefühl habe, bei so einem Wettkampf muss ich jetzt irgendwas zeigen, was ich gar nicht in der Lage bin zu zeigen, weil ich viel zu wenig und viel zu unsystematisch trainiere. Man nennt das, glaube ich, Erwartungsmanagement. Ja, ich lege die Latte so hoch, dass ich eigentlich nur drunter durchspringen kann. Das erzeugt schlechte Laune. Also Latte runter, drüber rollen und wohlfühlen.
Das klingt doch jetzt schon mal da ankommen, wo ein Großteil von uns allen ist. Nein, nein, vernünftig will ich gar nicht sagen. Es ist so ein bisschen. So weit wollen wir jetzt nicht gehen. Aber dieser Markt des Laufens bietet natürlich auch einiges, von Lauf-App über Laufuhr oder die richtigen Waldbodenschuhe, Socken, die die Wadenmuskulatur nochmal anders anwärmen, linksseitig statt rechtsseitig. Darüber müssen wir heute noch reden. Ich freue mich, dass Sie, lieber Hajo Schumacher alias Achim Achilles, unser Gast heute sind. Neues Buch haben Sie mitgebracht. Sehnen lügen nicht. Neues vom Läufer der Herzen. Dazu gleich mehr beim HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Mein Gast ist heute Hajo Schumacher und unter dem Pseudonym Achim Achilles, Deutschlands berühmtester Laufbücherschreiber. Also ich glaube, der läuft entweder oder er schreibt. Achim, bei allen Freunden, die zumindest gerne mit dem Laufen anfangen möchten, stehen ihre Bücher im Schrank. Der Gang in die Buchhandlung hat also schon mal geklappt, aber das mit dem Läuferdasein noch nicht, vielleicht noch nicht. Wie wird man eigentlich Läufer? Wie ist das bei Ihnen passiert?
Es war Leidensdruck. 25 Jahre Handball hatten ihre Spuren an meinem Körper hinterlassen. Der Orthopäde sagte, lass das mal lieber auf deine alten Tage. Und für den Mannschaftssportler, den Ballsportler, Fußballer, Handballer, Volleyballer, Basketballer, ist Laufen ohne Ball eigentlich immer nur Bestrafung. Ein Ballsportler will immer irgendwas mit der Pille machen. Insofern war für mich als Handballer es völlig undenkbar, ohne Ball durch die Gegend zu rennen. Und dann sitzt man da halt so und wird langsam zur Koralle, verwächst mit dem Sofa, findet auch wahnsinnig viele Gründe, warum man keinen Bock hat, jetzt ins Fitnessstudio zu gehen und die ganzen Salmonellen, die da rumfliegen.
Die Mannschaftskollegen rufen schon nicht mehr an, weil der raus ist aus dem Team. Genau, beim Stammtisch bist du rausgeflogen, gemeinsames Duschen auch nicht mehr. Also
Ich hatte meine Aufstellung immer dadurch gesichert, dass ich den Kasten Bier mitbrachte. Ah, ne? Also ich habe miese Tricks. So, und dann sitzt man halt auf dem Sofa und gelegentlich besteigt man dann auch mal die Waage, wenn man so Neigung zum Selbstquälerischen hat und stellt fest, oh, jede Woche ohne Bewegung, die man ja sonst so 2-3 Mal die Woche hinter sich gebracht hat, bedeutet ziemlich genau 1 Pfund. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet, 50 Wochen, sind 25 Kilo. Irgendwann kommt dann meistens die Hose oder der Gürtel oder die Kombination von beidem, die extrem hässliche Geräusche machen, wenn man versucht, sich in den Fahrradsattel zu schwingen. Und dann, ja, dann passiert, dass man irgendwann mal möglichst unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also frühmorgens, spätabends in einer dunklen Ecke des Parks, wo sich nur düstere Gestalten hin, da einfach mal versucht zu laufen. Und dann stellt man fest, oh, so die ersten 50 Meter gehen, fühle ich ganz toll an.
King Hajo.
Genau, und dann so ab 300 guckt man auch auf die Uhr und denkt sich, naja, 2 Minuten, das ist jetzt nicht wirklich toll. Hat man auch schon 17 Kalorien verbrannt und denkt sich, boah, das soll ich jetzt eine ganze Stunde durchhalten, das ist ungewohnt. Und man stellt also die eigenen Grenzen relativ schnell fest. Und in vielen, vielen Laufratgebern und Laufbüchern steht, ey, einfach mal die erste halbe Stunde locker lostraben und so. Das ist für Menschen, die auch sonst noch ein Leben haben, nicht immer so einfach zu machen. Deswegen ist dieser Einstieg, erstmal ein bisschen laufen, dann wieder ein bisschen gehen, ein bisschen laufen, ein bisschen gehen und sich nicht dafür zu schämen, weil irgendwelche Neon-Stretch-Menschen an einem vorbeipesen. Keine Scham.
Das ist schwer. Aber das wäre Ihr persönlicher Tipp tatsächlich zu sagen, anfangen, ja, Hintern hoch und egal, ob man es nun früh morgens oder spät abends macht im Park, aber regelmäßig und diese Abstände gehen, laufen und keinen Stress machen.
Und bloß nicht diese Versprechen so in 3 Wochen zum Marathon oder in am Wochenende 4 Kilo verlieren oder so, das ist alles Kokolores. Was mir sehr hilft, sind Menschen, die psychisch ähnlich auffällig sind wie ich, auch nicht besonders sportlich, aber irgendwie das Gefühl haben, sie müssten sich bewegen. Also zum Beispiel Menschen, die so eine notorische Lästigkeit haben, die 3-mal die Woche eine SMS schicken und sagen, hey, morgen früh, da hätte ich eine Stunde und so, die einen dann auch so ein bisschen treiben. Die sind im richtigen Leben total lästig, diese Menschen. Fürs Laufen sind sie ideal. Da kommen wir dann auch zum Thema der ideale Laufpartner. Den gibt es eigentlich nicht, schon gar nicht der eigene. Das ist am allerschlimmsten. So, Schatz, streng dich doch mal an. Das sind so Killerworte, die so 3-wöchige Schweigen nach sich bringen. Wo war ich stehen geblieben? Genau, also einen lästigen Laufpartner, der einen treibt, das ist wichtig, und die Ziele runter. Nicht sofort für einen New York-Marathon anmelden oder so Kram, sondern einfach erstmal die ersten 4 Wochen es so in sein Leben einbauen. Und auch 20 Minuten vorm Frühstück sind hilfreich. Besser als keine 20 Minuten. Wenn man 6-mal die Woche 20 Minuten macht, sind es auch 2 Stunden. Wunderbar.
Konfuzius sagt, Gegner, die du nicht besiegen kannst, solltest du dir zum Freund machen. Genauso halte ich es mit meinem mentalen Haustier. Was das sein kann, dieses mentale Haustier, darüber reden wir gleich im hr3 Sonntagstalk mit Hajo Schumacher. Und ich bin Bärbel Schäfer. Gleich mehr mit Ihnen und dem mentalen Haustier. Hajo Schumacher ist unser Gast heute, alias Achim Achilles. Wir sprechen heute über Ihr neues Buch, Sehnen lügen nicht. Jetzt werden ja viele in wenigen Wochen die Badehose oder den Bikini wieder einpacken und dann auspacken, wollen vielleicht noch fit werden, wollen schnell noch loslegen mit diesem sogenannten Fitnessprogramm. Aber wir haben ja gerade noch mal festgestellt, es gibt ein mentales Haustier, was in uns allen schlummert und knurrt. Bei dem einen ist es ein großer Bullmastiff, bei dem anderen ein kleiner Chihuahua, der innere Schweinehund. Wie bekommt man den eigentlich weg, diesen lästigen inneren Schweinehund? Mein Hund.
Gar nicht, der ist da. Das ist ja niemand anders
als
die Couchkartoffel in uns selber.
Genau. Die Chipstüte ist noch nicht leer.
Es kratzt im Hals. Wenn ich jetzt laufe, hole ich mir bestimmt eine Lungenentzündung und im Knie da zieht. Also irgendwas ist ja immer. Ich betrachte dieses mentale Haustier ein bisschen so wie diesen lästigen Laufkollegen, der immer anruft. Ne? Er weist mich eigentlich auf meine Schwächen hin. Er spiegelt mich im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man ihn jetzt nicht hasst und verachtet und einfach so wegredet, sondern einfach sagt, ach, da bist du wieder, du kleines Miststück. Vielen Dank, ich mache nämlich jetzt genau das Gegenteil von mir, weil du bist das Böse, du bist mein innerer Darth Vader und ich versuche einfach mal, dir nicht zu gehorchen, sondern dir komplett zu widersprechen, dann kommt man schon mal raus.
Da also ihn anschauen,
konfuzianische
den Gegner,
umarmen.
Genau, ihn anschauen, ihn annehmen und auch anerkennen, ja? Wetter, eigene Kniescheiben,
und ihm widersprechen.
Und ihm widersprechen, okay.
Oder das Gegenteil tun, weil, und das ist eine fast genauso goldene Regel, egal welche Tageszeit, welches Wetter, welches Allgemeinbefinden, ich kann für 99+X% aller meiner Ausläufe sagen, ich bin hinterher mit deutlich besserer Laune und höherem Wohlgefühl zurückgekehrt.
Was sagst du ihm dann, dem Schweinehund? Was sagt man ihm dann?
Das kann man ja auch lernen nennen. Ne? Also wann immer ich meinem Schweinehund nicht gehorche und komme dann aber eine halbe oder Stunde später mit besserer Laune nach Hause, heißt das eigentlich, guck mal, ne, wenn ich ihm nicht gehorche, tut's mir gut. Und nach 5 bis 10 Jahren mit diesem Haustier merkt man dann auch irgendwann, ja, da ist ein System dahinter. Und dann nimmt man ihn auch nicht mehr so wichtig und so mächtig. Auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, wenn man ihm gehorcht, also ich jedenfalls, wenn ich meinem inneren Schweinehund gehorche, fühle ich mich teigig, ich fühle mich schmutzig, ich fühle mich schwach, ich fühle mich willenlos. So, und dann hat er gewonnen.
So fühle ich mich nur, wenn ich durch einen Drive-In fahre.
Ja, dann ist recht, genau.
Aber manchmal gewinnt er doch trotzdem, auch bei Ihnen, lieber Achim Achilles.
Darf er auch.
Darf er das?
Ja, wenn der 1 von 10 Malen gewinnt, völlig in Ordnung. Ja, das bleibt am Ende immer noch ein 9-1.
Aber
das ist ein
warum schaffen
Sieg.
Sie es, ihn 9-mal im Griff zu halten und ich vielleicht nur 5-mal? Was kann ich denn da noch besser machen?
Auf der Vernunftebene funktioniert das nicht. Also in dem Moment, wo man anfängt, mit diesem Schweinehund zu diskutieren, ja, der gewinnt immer. Und irgendwas zieht ja tatsächlich in einem Körper, der dem Babyalter entwachsen ist. Irgendwas, irgendwo ist immer irgendwas. Also gar nicht so wichtig nehmen und so ein bisschen auch so zur Seite, so wie so ein Kläffer, so einmal mit so einem leichten Schubs, ich sag mal mit dem Außenrist, ihn dann auch über die Bordsteinkante befördern. Dann ist gut. Was allerdings, jetzt versuche ich es doch nochmal mit der Vernunft, wenn wir in Urlaub fahren oder wenn wir uns auch Urlaubsprospekte angucken, was wird uns da versprochen? Wenn wir das mal so gemeinsam Seele baumeln lassen, ne? Handy aus, mit der Natur mal so ein bisschen connecten, eins sein, ne? Und auch mal Ruhe haben und all sowas. Wenn ich eine Stunde alleine an einem meinetwegen auch nieseligen November-Sonntagmorgen im Grunewald war, dann habe ich alles das, was mir
eigentlich
ein
Kurzurlaub gerade
so
gebucht,
es.
Oder?
Aber jetzt ohne Flachs, das ist wirklich so. Niemand geht mehr mit irgendwelchen digitalen Social-Media, Smartphone, Handysachen auf die Nerven. Niemand quatscht mich voll, niemand will irgendwas von mir. Und was ich früher nie gemacht hätte, weil ich mir das gar nicht verziehen hätte, ich kann mich tatsächlich auf so einen Baumstamm setzen und auf den See gucken und einfach mal so ein paar Minuten vor mich hin starren. Was man ja im Urlaub auch gerne macht, dann braucht man halt immer ein Meer dazu und Sonne und so. Aber ich kann das auch und dann wird mir irgendwann kühl und dann renne ich weiter. Und das sind totale Erholungsmomente. Die kriege ich zu Hause nicht, wenn einem zwei Söhne und eine Gattin, sagen wir mal so, relativ enge Schienen oder Leitplanken hinlegen, was man zu tun und zu lassen hat. Ich bin allein und ich kann machen, was ich will. Und ob ich jetzt schnell renne oder langsam renne und wenn ich mal 10 Minuten spazieren gehe und dem Specht beim Pochen zuhöre, ist auch völlig wurscht.
Unser Gast ist heute Hajo Schumacher alias Achim Achilles. Also bist einfach Deutschlands lustiger Laufkolumnenschreiber. Nicht nur bei Spiegel Online, sondern heute auch bei uns in der Sendung. Und das Laufen tatsächlich eine Beziehung auf die Probe stellen kann, das hast du ja vorhin schon angedeutet. Denn die Frage ist ja, wer feuert uns an? Wie motiviert oder demotiviert man eben auch einen Menschen, der mit uns das Leben teilt? Geduld, Verständnis, Verzeihen, das bringe ich natürlich alles auch für meine Gäste am Sonntagmorgen hier im hr3 Sonntagstalk, ganz besonders für Hajo Schumacher, genannt Achim Achilles in seiner wunderbaren Spiegelkolumne und in seinen ganzen Büchern rund um das Laufen. Genau diese Eigenschaften muss ihre Frau Mona ja auch mitbringen, die sich ja über Jahre geweigert hat, selber mitzulaufen. Wahrscheinlich aus gutem Grund. So, jetzt kommen wir mal zur Beziehung und Laufen. Was macht das mit einer Partnerschaft? Nein, können wir nicht.
Unerbittlich. Also, was macht das mit einer Partnerschaft?
Ja.
Ich möchte jetzt hier überhaupt keine Geschlechtsstereotypen verbreiten, aber Frauen, habe ich das Gefühl, achten irgendwie ein bisschen mehr auf sich. Also die fangen schon früher an mit so Aquagymnastik oder Yoga oder Pilates oder so Kram, während Männer noch denken, dass man mit Rotwein Geschmatze
während
fit wird.
Verfettet da in den Sesseln rumsitzt und uns beurteilt, sind wir so schon im Fitnesskurs und versuchen,
hätte ich es nicht
was
gesagt.
Zu halten. Okay.
Auch da gibt es Beispiele, dass das nicht immer nur zu Schönheit und Glück führt. So, aber irgendwann hat man also innerhalb einer Beziehung, insbesondere einer langjährigen, und ich steuere dann doch relativ unverdrossen auf die Silberhochzeit zu, hat man da so eine gewisse, sagt man, Spannung. Ne? Wenn also zum Beispiel die Gattin mit diesem Prüfzangengriff so einmal in der Hüftgegend, so sie nennt es umarmen, aber in Wirklichkeit ist es ja der Hüftspeck-Check. So, und sagt, na, Schatz, auch ganz gut im Futter. Ne?
Das
sind
das
so Killersätze
weh.
Von das tut nicht nur weh.
Das bleibt sitzen.
Und beim ersten Mal lacht man noch mit, so ein bisschen so gequält. Und beim dritten Mal denkt man, oh, das langsam kriegt System. Also irgendwann kommt beim Mann diese Phase so, ich muss auch. Männer und Yoga, sage ich mal, ist eine Herausforderung. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Naja, und dann fängt man halt an. Als Mann ist man natürlich besonders technikaffin und geht erstmal in ein Fachgeschäft und lässt sich dafür 473 Euro 3 Tüten voll Spezialausrüstung mit Brustpuls, Blut, Urin, Messung und den dazugehörigen Apps und Computerprogrammen und so verbimmeln.
Wahnsinn,
und denkt,
dass Sie das alles
allein
kaufen.
Also liebe Frau Kollegin,
mich
ja, bei
würde
Frauen
das schon
funktioniert
nerven,
das auf dem Kosmetikmarkt.
Nerven,
genau
diese ganzen
so.
Bedienungsanleitungen zu lesen
aber
und zu
beste.
Wissen, was die Uhr dann kann. Okay.
Gehen Sie doch einmal in eine Parfümerie und gucken,
ja.
Was Ihnen da alles versprochen wird an Hightech-Zeug, was jetzt Wunderdinge vollbringt. Genauso ist das. So, dann kommen wir zu dieser Phase mit den 300 Metern und man steht so hoch lilanen Kopfes an der Eiche
getan.
Und pumpt und denkt sich, verdammt, das mit der Ausrüstung war doch nicht alleine alles entscheidend. Und dann fängt das irgendwann an, wenn man dabei bleibt, wenn man so die ersten Wochen überstanden hat, dann macht jeder Anfänger eine ganz wunderbare Erfahrung. Es geht tatsächlich schneller. Es geht tatsächlich länger. Also man hat, je untrainierter man ist, desto größer sind eigentlich die Trainingsfortschritte.
Am Anfang.
Man so aus,
und
ja,
was
am Anfang,
heißt das
genau.
Für den Partner? Hat das dann Ihre Frau Mona eben auch registriert und gelobt?
Also erstens mal sagt sie, guck mal, toll. Ne? Der Alte ist ja doch noch, es ist ja noch ein bisschen Glut
Leben.
Im alten Ofen.
Es lebt
genau,
noch.
Es lebt. So, dann kommt halt diese Phase der Selbstüberschätzung. Man denkt, man wird jetzt nicht nur ein bisschen schneller, sondern das bleibt so, diese Zuwachskurve. Und dann muss man natürlich unbedingt einen Wettbewerb, einen Halbmarathon, Marathon oder irgend so einen Kram machen.
Und den die dann, Frau noch unterstützt am Anfang.
Den die Frau noch unterstützt. Die ersten Male denkt sie, boah, meiner läuft Marathon. Das ist ja dann auch beim Frauenkränzchen oder beim Yoga ja auch so ein Statussymbol. Ne? Früher sagte man, boah, wir haben Porsche. Heute sagt man, wir laufen. Oder er läuft Marathon.
Also die ersten Male ist ihre Frau auch noch mit in diese brandenburgischen Wälder gefahren.
Ja,
und hat,
vor allen Dingen fährt die dann
die Kühltasche
auch mit dem Fahrrad
getragen.
Nebenher. Genau, und hat so ein Körbchen, wo so klebrige Flaschen mit irgendwelchen Geheimgetränken, die man übrigens auch im Sportgeschäft erwerben kann. So, und spätestens, wenn die Gattin dann so beim dritten oder vierten Marathon bei Kilometer 34 im Nieselregen mit der klebrigen Flasche steht und der Alte kommt immer noch nicht. Und wenn er dann kommt, sieht er wirklich aus. Also, und die ganzen Versprechen, man werde jetzt schneller, glaubt sie dann irgendwann nicht mehr. Männer neigen ja dazu, immer verbissener und sie fängt irgendwann an, mit den Augen zu rollen und sagt, sag mal, 14 Paar Laufschuhe, das ist jetzt aber...
Mehr also, als ich im Schrank habe.
genau. Und dann fängt dann irgendwann diese Verzweiflungsphase an und Frauen fangen an, psychologischen Rat zu suchen und zu sagen, sag mal, ist das normal? Und andere Läufer, Frauen oder Männer, gibt es ja auch andersrum, sagen, ja, das ist normal. Bei manchen gibt es sich's, bei
ist
anderen
ist das normal,
bleibt
dass
das
deine
so.
Auch immer als letztes ins Ziel kommt? Jetzt schreiben Sie in Ihrem aktuellen Buch selber, lieber Hajo Schumacher, Sehnen lügen nicht, heißt es. Einmal Sex entspricht einem 5-Kilometer-Lauf. Warum dann die ganze Anstrengung? Das klären wir gleich. Da haben Sie nämlich jetzt Zeit.
Habe ich das geschrieben?
Ja. Wir reden gleich mit Hajo Schumacher an diesem Sonntagmorgen im HR3 Sonntagstalk über das Starterpaket, was man vielleicht braucht und einen guten Freund, der einen vielleicht doch motiviert zu laufen. Danke, dass Sie uns zuhören. Am Sonntagmorgen immer 2 Stunden beim HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast heute ist Hajo Schumacher, der als Achim Achilles Bestseller übers Laufen schreibt. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es sehr, sehr motivierend sein kann, einen Laufpartner zu haben. So einen, der inzwischen durch immer mal irgendwie antext und sagt, so, jetzt habe ich eine Stunde frei, von 7 bis 8 können wir laufen oder von 5 bis 6 gleich morgens. Vielleicht, lieber Hajo Schumacher, kann das ja auch einer sein, der noch um einiges professioneller ist als man selbst. Guten Morgen, Jan Frodeno.
Servus, schönen guten Morgen.
Ja,
nein.
Wir begrüßen Sie mit in der Sendung.
Mach dich platt in Hawaii.
Ich mach dich platt in Berlin, im Tiergarten.
Promises. Was für ein Läufertyp ist denn der Herr Schumacher? Haben
Achtung,
Sie ihn eigentlich
Achtung.
Tatsächlich schon mal in Laufschuhen gesehen, lieber Jan Frodeno?
Ja, ich sehe ihn andauernd in Laufschuhen. Ich sehe ihn nur selten laufen. Es ist immer so, ich treffe ihn andauernd, wie gesagt,
geht
in Laufschuhen,
ja gut los.
Überall. Und ich glaube, im Gepäck hat er auch immer seine Nordic Walking Stöcke. Ist auf jeden Fall immer für alles gewappnet.
Wir waren gemeinsam im Tiergarten laufen und ich habe Jan Frodeno stretchen sehen. Und ich dachte, Mann, mit dem Körper, der kann sich bestimmt einmal um die eigene Achse winden und so. Der kommt auch nicht weiter runter als bis zu den Knien, wenn er so vorne mit den Händen auf den Boden kommt. Das hat mich sehr beruhigt. Und er hat selbstkritisch gesagt, ich bin so gelenkig wie ein Amboss. Immerhin, das habe ich mit einem zweimaligen Ironman-Sieger gemeinsam.
Lieber Jan Frodeno, wenn Hajo Schumacher sagt, gemeinsam gelaufen, kann ich mir das irgendwie schwer vorstellen, dass Sie in einem ähnlichen Speed durch den Grunewald laufen.
Wunderbar.
Wollen Sie da noch irgendetwas korrigieren?
Nee, das stimmt schon. Das lernt man natürlich als Profi als allererstes. Der Hobbysportler, der halt deutlich verbissener ist, der will immer schnell rennen und Wettrennen machen und sonstiges. Und wir Profis können halt auch mal locker lassen und ganz entspannt vor uns hintraben. Und so war das damals auch.
Moment. Was Jan Frodeno als entspanntes vor sich hintraben bezeichnet, war absolut mein roter Bereich. Er quatschte fröhlich los und sagte, ach, guck mal hier, was ist das denn? Das sieht ja aus wie dieser Reichstag. Und ich versuchte also touristisch wertvolle Hinweise zu geben, konnte aber nicht, weil ich komplett im Eimer
Kuppel,
war. Ja.
Kuppel.
Genau. Deswegen die Dehnpause auch. Jetzt
ja, genau, die Dehnpause. Und mein Schuh ist auf. Wird ja auch immer gern genommen. Ne? Muss mal Schuh zumachen.
Jan Frodeno, Sie sind Triathlet, Sie sind Olympiasieger. Hajo Schumacher hat es gesagt, 2015, 2016 Ironman gewonnen. Sie halten Weltrekord im Langlauf. Wie viel Kilometer laufen Sie in der Woche?
Das spielt sich bei mir so zwischen 80 und 130 Kilometer in der Woche ab. Dazu kommen natürlich noch Schwimmen und Radfahren. Also ich brauche schon ein bisschen mehr als die 14 Paar Schuhe, aber habe dafür auch ganz guten Grund. Also es ist natürlich Teil des Jobs und dementsprechend laufe ich auch 6 bis 8 Einheiten die Woche und bin quasi ständig am Laufen.
Können Sie sich noch erinnern, was für Sie die Freude, die ursprüngliche Freude an dieser Bewegung des Laufens ausmacht?
Das hat sich eigentlich nicht geändert. Das ist nach wie vor ein relativ seltener Moment, in dem man meint zu schweben, wo man alles andere vergisst, wo man einfach nur mit sich selber und den Elementen unterwegs ist. Das passiert auch mir nicht allzu häufig, aber wenn es passiert, dann ist es alles wert. Das ist einfach ein ganz tolles Gefühl.
Hajo Schumacher war ja ein Spätzünder, was das Laufen angeht. Er hat es erst mit 3 Jahren gelernt. Sie hat halt gern gelegen. Deswegen wahrscheinlich auch der Freizeitsportler geblieben. Glauben Sie, dass jeder laufen kann oder braucht man besondere physische Voraussetzungen für diese Sportart?
Ich glaube, dass jeder laufen kann. Man sollte vielleicht nicht mit dem Marathon beginnen, aber auch das kann jeder erreichen. Ich glaube, mit einem 2, 3, 5 Kilometer Lauf kann jeder mal anfangen und muss halt zusehen, dass das Ganze irgendwo auch Spaß macht.
Warum sollten Menschen, die jetzt noch am Frühstückstisch mit ihren Schokobrötchen sitzen und uns dreien vielleicht zuhören, die Bücher von Hajo Schumacher lesen? Was glauben Sie, was kann Sie motivieren und kann Hajo Sie motivieren, damit Sie anfangen zu laufen?
Ja, auf jeden Fall. Man soll so ein Schokobrötchen muss man erstmal nach dem Sport erlebt haben. Das ist eine ganz neue Dimension von Schokobrötchen. Also das muss man sich wirklich mal gegeben haben.
Diese Geilheit auf Kohlehydrate, wenn man so richtig leer ist, ich glaube, dann würde man auch so ein Burgerpapier irgendwo auslecken. Ja, weil der Körper so, der sabbert so richtig. Und das ist ein tolles Gefühl. Völlig wurscht, wie es schmeckt. Hauptsache diese Kohlehydrate, dieser Treibstoff kommt rein.
Achim ist unter den Schreibern nicht der allergrößte und unter den Triathleten nicht der allerschnellste, aber in der Kombination ist er brillant, sagt Jan Frodeno. Und ich sage jetzt Dankeschön an Jan Frodeno, dass Sie uns den Überraschungsgast heute gemacht haben für unseren Sonntagsgast Hajo Schumacher. Vielen Dank, Grüße und viel Erfolg.
Danke, Jan.
Ja, danke. Schönen Gruß.
So, Überraschung gelungen.
Ach super, ich war lange Zeit Sportjournalist und ich habe mit sehr unterschiedlichen Charakteren und auch unterschiedlichen IQs zu tun gehabt. Und Jan Frodeno ist auf der einen Seite das totale Tier, der will unbedingt gewinnen. Auf der anderen Seite ist er wirklich schlau und drittens ist er auch noch extrem umgänglich, also ein netter Kerl. Und diese Kombination, das ist schon ziemlich gut. Also,
gut, dass wir so einen heute beim HR3 Sonntagstalk zu Gast haben. Hajo Schumacher.
Danke.
Wir sind hier beim HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist heute Hajo Schumacher alias Achim Achilles. Wir haben über Laufen und Beziehungen gesprochen und wollten nochmal ins Detail gehen zum Thema Laufen und Sex. Gibt es da irgendetwas, was ich wissen müsste? Sollte ich mich mal auf einen Superläufer einlassen?
Nee, eben nicht. Ich möchte Enttäuschungen vorbeugen, weil Läufer sind für Sex denkbar ungeeignet. Also entweder ist demnächst Wettkampf, dann muss ich mich schonen und darf nicht. Ja, oder aber ich komme gerade vom Wettkampf, dann bin ich so frustriert und fertig und kann nicht.
Aber
also,
Moment, wenn selbst die Nationalmannschaft im Fußball während der WM Frauenbesuch haben darf und die spielen ja bestimmt auch nicht nur Schach, warum müsst ihr euch dann schonen?
Nee, wir müssen uns nicht schonen, aber wir können einfach. Also vorm Wettkampf, ja, weil es gibt in der Tat Untersuchungen. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, so beginnen ja ganz viele Lügen. Ja. In diesem Fall, Sex vor einem Wettkampf macht Männer auf der Marathondistanz bis zu 5 Minuten langsamer.
Das ist ja die Zeit, die der Sex noch nicht mal dauert.
So, genau, wollte ich sagen. Das ist ja ein Monatsvorrat. Frauen wiederum werden bis zu 10 Minuten schneller über die Marathondistanz. Jetzt hat man natürlich in der Beziehung einen echten Zielkonflikt. Die Frau sagt, ey, ich wollte morgen eigentlich Bestzeit laufen, könntest du vielleicht? Und er sagt, ja, du, ich auch, deswegen. So,
nicht.
Echtes Problem. Außerdem sind Läufer dann irgendwann, wenn es in die Irrephase kommt, wahnsinnig dünn. Und die Knochen stehen überall so raus. Also Läufer haben nicht automatisch wirklich tolle Figuren, also so wie Schwimmer oder Triathleten.
Das sprechen Sie ja auch in Ihrem aktuellen Buch an. Wenn man auf einem Laufwettbewerb, das habe ich mal gemacht, einen Freund dorthin bringt, mich hat das echt ein bisschen erschreckt. Ich wollte irgendwie einen Korb mit Brezeln mitbringen und sagen,
ja, genau.
Leute, esst doch mal was.
Esst doch mal was. Eines der Erfolgsrezepte, wenn Training nicht mehr hilft, und das ist ja relativ schnell der Fall, dann hilft Gewicht. Also wenn ich 1 Kilo verliere, dann ist das genauso gut wie richtig hart trainieren. Und wenn man in dieser bekloppten Phase ist und dann auch mit diesem ganzen Ernährungsregime oder Terror anfängt und nur noch so Eiweißdrinks und so Zeug zu sich nimmt, dann kriegt es manchmal schon was Beklopptes und die Leute werden dann auch sehr hager im Gesicht. Ich hatte diese Phase auch, wo Leute sich so ganz besorgt erkunden. Sag mal, gesundheitlich alles in Ordnung, zu Hause alles okay? Also man sieht dann wirklich so ausgezehrt aus. Viel Laufen macht nicht schön.
Wenn jetzt noch Leute am Frühstückstisch sitzen und sagen, will ich auch, was der macht, laufen ohne Wettbewerbsdruck, was brauchen wir? Welches Equipment ist ein Must?
Alles, was der normale Mitteleuropäer braucht, hat er vermutlich sogar in mehrfacher Ausfertigung bereits im Schrank. Natürlich gibt es Fußfehlstellungen und so wie es Über- und Unterbiss bei den Zähnen gibt und jedes Bein ist immer länger als das andere, auch das ist nichts Neues. Nein, wir müssen unseren Fuß nicht 3D-Scanner-mäßig ausmessen lassen, nur um einmal um Ententeich zu traben. Das kann man auch in den alten Tennisschuhen, vielleicht nicht gerade in den Fußballschuhen mit den Stollen, aber irgendwelche Sportschuhe hat jeder.
Brauche ich bestimmte Laufsocken, die ja auch das Fußbett nochmal.
Ja, wenn ich wie Jan Frodeno 80 bis 130 Kilometer in der Woche laufe, dann bestimmt, weil der Fuß dann irgendwann mal sagt, so jetzt reicht's. Am Anfang reicht die gute alte Tennissocke, die kommt ja jetzt auch wieder oben mit diesem blauen und gelben Bündchen vielleicht. Und genauso, es gibt eine große, große Bewegung, gerade zurück zum Retro-Running, also raus, also diese ganzen Kunstfasern.
Das alte Björn Borg-Stirnband kommt wieder tatsächlich
raus. Ja, und der graue Rocky-Trainingsanzug. Da, 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 da. Also dieses etwas beulige Ding, was dann nach 2 Kilometern auch so richtig amtlich durchgeschwitzt ist. Ne? Vorne mit diesem Sabberfleck auf der Brust und hinten mit den Streifen.
Garantiert atmet gar nicht. Brauche ich die Pulsuhr? Ich habe Freunde, die mittlerweile alles über diese Uhr kontrollieren. Nahrungsaufnahme, Schlafenszeiten, Schritte und gelaufene
Kilometer. Vielleicht sollte man mal den Freundeskreis vielleicht mal vertikutieren, aber Laufen und seine Begleiterscheinung macht natürlich süchtig und es ist natürlich total toll zu gucken, wie viele Schritte habe ich schon gemacht und was weiß ich, wie ist mein Puls gerade. Irgendwann werden diese Informationen dann auch langweilig, weil bei einem gesunden Menschen verändern die sich nicht wesentlich. Wir leben in einer zahlengetriebenen Welt und so wie wir früher immer auf unseren Autotacho gestarrt haben, starren wir jetzt auf diese Pulsuhr und man kann mit den Apps, man kann Verlaufskurven und Trainingszuwächse und das ist die Rubrik lustige, aber nicht immer wirklich zielführende Information. Meine Uhr, die ich schon eine ganze Weile habe und die ich sehr, sehr mag, die hat eine Funktion, die möchte ich allerdings nicht missen. Und
welche?
Die heißt, du hast dein Ziel erreicht. Die rechnet so aus meinem Alter und meinem Gewicht und all dem, Körpergröße und sowas, rechnet die aus, wie viel ich mich am Tag bewegen sollte, damit ich mit mir so im Balance bin. Und die sagt dann irgendwann so ganz unvermittelt, vielleicht ist man gerade in irgendeinem doofen Meeting oder sonst irgendwo und dann auf einmal macht so ganz leise piep, du hast dein Ziel erreicht. Und ich sage mir, ah, ich liebe dich dafür, weil das ist so eine positive Nachricht. Die sagt nicht, du musst jetzt aber noch dreimal um Block rennen um Mitternacht, damit du dein Tagesziel, sondern du hast dein Ziel erreicht. Toll.
Okay, also Pulsuhren lerne ich jetzt, braucht man also nicht unbedingt, außer sie machen so viel Spaß. Dann sprechen wir gleich nochmal darüber, wo der Kontrollwahn beim Laufen dann einen Schritt vielleicht doch zu weit geht und wie ich das eben auch als Laie rechtzeitig erkennen kann. Achim Achilles zu Gast im HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist Achim Achilles. Wir reden übers Laufen, klar. Und wir haben gerade erwähnt, Laufuhren und Lauf-Apps motivieren, kontrollieren uns aber natürlich auch. Lieber Achim, gibt es einen Kontrollpunkt, wo das Ganze sowas Kritisches, fast Manisches bekommt oder manisch wird?
Auf jeden Fall. Also die Psychologen reden inzwischen von einem Krankheitsbild, das nennt sich Healthism. Sozusagen
Healthism,
gesund.
Gibt es das wirklich, ja?
Ja, tatsächlich. So eine Art Gesundheitswahn. Und das hat jetzt nicht nur mit Sport und Bewegen zu tun, das hat auch mit Ernährung zu tun, das hat mit Schlafen zu tun, das hat mit allem Möglichen zu tun. Ich habe da so meine eigene Theorie. Ich glaube, unsere Welt ist wahnsinnig schnell, wahnsinnig technisch, wahnsinnig komplex. Und wenn man dann so ein paar Zahlen kriegt und so eine Uhr oder eine App, die einem sagt, was man zu tun hat, dann ist man wieder in überschaubaren, in geordneten, in scheinbar sicheren Bahnen.
Und in deinem Kosmos, nicht in der großen, weiten Welt,
so
sondern
genau,
in einem sehr, sehr engen Kosmos, dem der
so
eigenen Verdauung und der eigenen Nahrungsaufnahme und Abfuhr und so weiter.
Und man hat das Gefühl, ich tue was und das hat dann auch gleich eine Wirkung.
Aber wenn Freunde abends die Party verlassen um 8, weil sie morgens um 6 einen Lauf haben, wir reden ja hier von Freizeitsportlern, die praktisch geselliges Leben gar nicht mehr richtig genießen können, Alkohol sowieso nicht, weil sie natürlich Läufer sind, Freizeitläufer.
Die bringen sich dann auch immer ihre eigenen Zucchini-Streifen mit.
Genau. Dann finde ich, geht es doch schon ein bisschen zu weit. Oder sehe ich das einfach, habe ich da einen zu kritischen Blick?
Nee, ich gestehe, ich war auch mal, nicht hart, aber ich war auch mal zumindest mal am Rande dieser Phase. Und wenn dann, ich sag mal so, der beste Kumpel einen runden Geburtstag hat und man sich aber schon vor Mitternacht verabschiedet, weil ja am nächsten Morgen der Ententeichlauf in Kummerow ist, dann liegt schon irgendwas vor. Und wenn man eigentlich keinen Bissen mehr in den Mund stecken kann, ohne sofort zu denken, ach du Scheiße, da ist jetzt dieses und das macht das und das kann ich
und
aber
man und ist
so.
Kein Victoria's Secret Topmodel, das am nächsten Tag eine halbe Million vielleicht
Wer
mit dem Auftritt
ist das damit. Schon. Also man kann sich sein Leben da echt zur Hölle machen. Und ich gestehe, ich hatte diese Phase auch, als ich dachte, ich muss jetzt unbedingt bei irgendwelchen Wettbewerben ganz toll abschließen. Es dauert eine Weile, bis man da drüber weg ist und manche bleiben da hängen. Ich habe mit meiner Frau interessanterweise, es hatte auch mit Beziehungen zu tun. Ich möchte da nicht zu weit gehen, aber dieses sich in die Lauferei oder in den Sport oder in diesen Healthism reinzubegeben, bedeutet immer auch vor irgendwas anderem Reißaus zu nehmen. Also man flieht sich so in seine eigene kleine Welt. Nach einer unserer zahlreichen Krisen sind wir darauf gekommen, dass es keine gute Idee ist, das, was wir jahrelang gemacht haben, so eine Battle, so eine Schlacht zu machen, wer macht den besseren Sport. Meine Frau wollte mir immer erklären, dass Yoga total gut ist für was weiß ich das alles, auch so mental und seelisch und so. Und ich wollte ihr sagen, ey, komm Baby, auch mal rote Birne und schwitzen, das Schaden bringt einen auch nicht um. So, und so haben wir uns jahrelang immer erzählt, warum der andere doof und man selber der Größte ist. Und dann irgendwann, ich weiß auch nicht, es muss ein Moment der Schwäche gewesen sein, bin ich tatsächlich mal mit zum Yoga gegangen. Ja, und meine Frau so natürlich mit diesem triumphalen Blick so, ha, jetzt habe ich ihn soweit, Schwestern, hier, seht her, demnächst malt er auch noch Mandalas aus. Und dann habe ich also diese Yogastunde mitgemacht und ich muss gestehen, wenn man erstmal nicht mehr dieses Gefühl hat, so das ist total trottelig, was ich da mache, sondern so bei sich einigermaßen bleibt. Es tut mir gut. Es ist wirklich schön, diese anderthalb Stunden mit den Schwestern.
Und auf der lila Matte. Das heißt, gegenseitig ein bisschen offener sein. Und auch
meine
mal
Frau ist dann mitgekommen in den Wald zum Laufen, wo sie immer gesagt hat, ist das nur für doof und meine Knie tun weh und ich kann das nicht. Und jetzt gehen wir tatsächlich nicht strikt jede Woche, aber mal zusammen zum Yoga und mal zusammen laufen, ohne uns gegenseitig zu erzählen, warum der andere doof ist.
So was Versöhnliches. Nein, am Ende.
Halt. Total.
Ich habe noch ein Experiment vor, das ist, glaube ich, mit Ihnen sehr schwer durchzuführen. Wir haben nur noch wenige Minuten in dieser Sendung. Ich fange den Satz an und Sie machen es ganz kurz zu Ende, ja?
Ja.
Mein größter Lauferfolg war?
Ich glaube, mein erster Lauf, das ist wie Jungfräulichkeit.
Nordic Walker sind für mich?
Abgrenzungsmöglichkeiten.
Bei Muskelkater empfehle ich?
Dosiert weitermachen, kann man weglaufen.
Ich bin gerne Einzelläufer, weil?
Dann kann ich reden, so viel ich will und keiner unterbricht mich.
Ich poste mich nicht auf dem Laufband, oder?
Nee, ich poste mich nicht auf dem Laufband. Erstens finde ich Laufbandlaufen total langweilig und zweitens finde ich übertriebenes Posten auch.
Laufen mit Musik auf den Ohren ist für mich?
Schwierig, weil ich anatomisch herausfordernde Ohren habe, auf denen oder in denen keine Kopfhörer halten. Nach 3 Minuten glitschen die immer
nach
raus.
Nach dem Laufen?
Baumeln, kamen.
Bier oder isotonisches Sportgetränk?
Was ist der Unterschied? Bier ist mein isotonisches Sportgetränk.
Herzlichen Dank.
Haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt.
Alles klar. Lieber Achim Achilles, Sie haben auf alles eine Antwort. Das ist immer das Schöne an Ihnen. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast des Tages waren. Und alle, die jetzt Lust haben, die Laufschuhe zu schnüren, sei Sehnenlüge nicht empfohlen. Das neue Buch, also Mut zum Genuss ist da drin. Ein Kapitel, der neue Hipster-Sport, Trinken, Trinken, Trinken. Und ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
Ich knie nieder vor der Moderatorin der Herzen.
Oh,
vielen Dank.
Vielen Dank.